Es ist Ende Juni 2006, mitten in der Nacht. Auf der Kümpfelalm ist noch alles friedlich. Die Alm liegt auf etwa 1500 Metern Höhe in den bayerischen Voralpen. Durch satte grüne Wiesen, vorbei an ein paar Fichten, schlängelt sich ein Bach. Und inmitten der malerischen Berglandschaft steht eine Holzhütte.
Darin wohnt eine Frau, Doris, die Sennerin der Kümpfelalm. Sie kümmert sich um die Kühe und Schafe des Almbauern. Doris ist damals Ende 20. Eigentlich ist sie Zahnarzthelferin. Ihr Sommer auf der Alm soll ein Ausgleich sein zu ihrem stressigen Alltag in der Stadt. Aber das wird er nicht.
In der Nacht vom 25. auf den 26. Juni 2006 klopft es bei Doris auf der Almhütte an der Tür.
Sie macht auf. Vor ihr stehen drei Männer. Sie sind bewaffnet.
Man könnte sagen, die Männer sind hier für eine Art Auftragsmord.
Was genau damals passiert ist, das konnten wir Doris nicht selbst fragen. Das liegt daran, dass sie für uns unauffindbar war.
Vielleicht, weil sie nicht gefunden werden will. Doris ist eine wichtige Zeugin für das, was in dieser Nacht passiert ist. Danach wurde sie regelrecht belagert von Menschen, die mehr Details wollten. Irgendwann wurde es so schlimm, dass sich Doris nicht mehr als Doris vorgestellt hat, sondern mit einem anderen, falschen Namen.
Ich glaube, das hat jeder unterschätzt.
Stattdessen hat er uns von der Nacht erzählt. Nikolaus Schreier, ein Bauer, ihm gehört die Alm, auf der Doris gearbeitet hat. Ihm hat sie damals ausführlich von den Ereignissen berichtet. Heute haben die beiden keinen Kontakt mehr.
Nikolaus Schreier erzählt, dass sich die drei Männer am frühen Morgen positioniert haben.
Bei mir vorne auf dem Balkon von der Hütten.
Sie warten auf dem Balkon mit geladenen Gewehren.
Ihr Zielobjekt ist in Sichtweite. Es ist 2 Jahre alt und ungefähr 100 Kilogramm schwer.
Ja. Bei mir vorne am Bach war er gestanden. Weil die sind 100 Meter rüber.
Es ist der berühmteste Braunbär Deutschlands, vielleicht sogar der Welt. Bruno.
Bruno steht am Bach, ungefähr 150 Meter vom Balkon entfernt. Die Männer visieren den Bären an, aber sie drücken nicht ab. Sie warten noch auf den perfekten Moment.
Das hat auch Doris gesagt. Das hat sie gesagt. Die haben den Zeitpunkt abgewartet, dass er sie hochrichtet.
Sie warten, bis Bruno sich aufrichtet, sich größer macht.
Einer der drei Männer muss gleich abdrücken. Der Schütze muss jetzt alles richtig machen.
Weil der ist auch mit Sicherheit aufgeregt gewesen, weil der hat das gewusst, was da los ist, wenn das schief geht.
Schreier vermutet, dass der Schütze ziemlich aufgeregt war.
Schließlich bemerkt Bruno die drei Männer an der Hütte.
Der hat halt gemerkt, dass da jetzt irgendwo Bewegung ist an der Hütte.
Dann ist es soweit. Bruno richtet sich auf.
Am 26. Juni 2006, um 4.50 Uhr morgens, stirbt Bruno der Bär auf der Kümpfelalm durch 2 Schüsse. In den Augen einiger Menschen war das längst überfällig.
Viele andere können das nicht nachvollziehen. Warum musste Bruno in dieser Nacht sterben? Bruno war der erste freilaufende Bär in Deutschland seit 170 Jahren. Und noch viel wichtiger, die Menschen lieben ihn. Im Frühling und Sommer 2006 ist Bruno das Thema in den Nachrichten.
Es gibt sogar T-Shirts mit Bruno-Aufdruck.
Ein Computerspiel über Bruno.
Eine Haribo-Gummibären-Sonderedition mit Bruno.
Einen Steif-Teddybären-Bruno.
Und nach der tödlichen Nacht auf der Kümpfelalm auch Traueranzeigen für Bruno.
Wer den Bären erschossen hat, das hat Doris dem Almbauer Nikolaus Schreier nie erzählt. Das ist bis heute geheim. Und zwar aus gutem Grund. Nach Brunos Tod werden Kreuze aufgestellt und es gibt Demos. Und vor allem jede Menge Wut.
Schafft die Jagd ab! Schafft die Jagd ab! Schafft die!
Eine radikale Szene formiert sich. Man könnte sie auch Bruno-Ultras nennen. Sie wollen unbedingt die Verantwortlichen stellen. Sie bedrängen nicht nur die Sennerin Doris, sondern auch etliche weitere Menschen.
Und dass in großer Schrift mein Name als Brunomörder hingespritzt war, auf eine Länge von 6 Meter.
In diesem Podcast machen wir uns auf die Suche nach den drei Männern auf dem Balkon der Almhütte. Wir wollen sie fragen,
herausfinden, warum Bruno sterben musste. Dafür haben wir monatelang recherchiert und versucht, den Fall so gut es geht zu rekonstruieren.
Die Geschichte von Bruno ist für mich etwas ganz Besonderes. Damit beschäftige ich mich nicht erst, seitdem ich als Journalist für den BR arbeite, sondern schon viel länger. Um genau zu sein, seit ich 10 war. Nach meiner Dino-Ära kam meine Bruno-Ära. Ich war ein richtiger Fanboy und fand es damals total unfair, dass Bruno einfach so abgeschossen wurde. Der Meinung war ich eigentlich mein ganzes Leben, bis wir begonnen haben, für diesen Podcast zu recherchieren. Dabei habe ich Dinge über Bruno gelernt, die mich komplett überrascht haben.
Es ist nämlich nicht ganz klar, ob Bruno nur Opfer oder vielleicht auch Täter war. Und da komme ich ins Spiel. Ich bin auch Host beim True-Crime-Podcast Schwarze Akte und habe dort schon in mehr als 200 Folgen über wahre Kriminalfälle gesprochen. Ich weiß also ganz gut, auf welche Details man bei Fällen achten muss, in denen es um Leben und Tod geht. Und so viel kann ich schon mal verraten. In der Geschichte, die wir euch hier erzählen, bleibt es nicht nur bei einem Toten.
Und es geht um mehr als einen Braunbären. Es geht um ein Land im Ausnahmezustand. Eine völlig überforderte Regierung. Bauern, die Angst um ihre Mitarbeiterinnen haben. Tierschützer, die Bruno um jeden Preis retten wollen. Und es geht um uns. Darum, wie wir als Gesellschaft mit Wildtieren wie Bruno umgehen.
Am Ende wollen wir folgende Frage beantworten. War es gerechtfertigt, Bruno zu töten?
Bruno der Bär, das ist ein Star.
In Bayern herzlich willkommen.
Die haben ja gar keine Ahnung.
Es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist.
Irgendjemand muss handeln.
Da gibt es nur die Lösung.
Der kehrt der Chancen.
Und dann ist er tot.
Das ist Wild Crimes. Jagd auf Bruno.
Schafft die Jagd ab!
Wer hat Bruno erschossen?
Folge 1. Ein Bär zu Gast bei Freunden. Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Dennis Müller. Unser Fall beginnt im Mai 2006. Damals schaut die ganze Welt auf Deutschland. Denn hier steigt bald das wichtigste sportliche Großereignis überhaupt.
Fußballweltmeisterschaft 2006 der FIFA.
Ich will nicht wissen, wie oft ich diesen Song gehört habe in dem Jahr. Sehr oft.
Am 9. Juni 2006 startet die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Die Welt zu Gast bei Freunden. Klinsi, Poldi, Schweini, das Sommermärchen. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica findet in München statt.
Wie alt warst du damals?
15.
Ich war 10 tatsächlich damals und ich bin immer nach der Schule zu meinen Großeltern gegangen, da hat man ja schon um 13 oder 15 oder so aus und mein Opa hat mir jedes Mal neben das Essen den Sportteil von der TZ, das ist die Münchner Tageszeitung, ja. Die Boulevardzeitung quasi, gelegt und habe natürlich jeden Tag diese WM-News total aufgesaugt und woran ich mich eben auch erinnere, weil ich eben diese Zeitung quasi immer offen hatte, dass parallel eben dieser Bär unterwegs war.
Der Bär war dir ja relativ nah, um das mal so auszudrücken. Ja. Ich komme aus Norddeutschland, aus Mecklenburg-Vorpommern und ich habe das gelesen, ich habe mich da auch informiert damals, aber mich hat das gar nicht so sehr berührt, wie du gerade beschrieben hast.
In dieser Zeit, in der viele Menschen voller Vorfreude auf die WM im eigenen Land sind, ist ein Bär auf dem Weg nach Bayern. Bruno. Er wurde bereits mehrere Male in Österreich gesichtet, zuletzt im Norden des Landes. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis Bruno auch eine Tatze auf deutschen Boden setzt.
So ein wilder Bär in Bayern, das käme der bayerischen Regierung vermutlich ganz gelegen, so fürs Image. Die bayerische Regierung legt damals viel Wert auf Umweltschutz und betont Bayerns reiches Naturerbe. Dass der Braunbär, der ja früher in Bayern heimisch war, nach 170 Jahren wieder zurückkehrt, das passt da natürlich super ins Bild.
Dafür spricht auch folgende Aussage des damaligen bayerischen Umweltministers Werner Schnapp auf.
Ich kann ihm nur zurufen, in Bayern herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn der Braunbär hier sich wieder ansiedeln, hier wieder heimisch werden würde.
Das sagt Schnapp auf am 18. Mai 2006, als Bruno noch in Österreich herumstreunt und die Nationalmannschaft noch in der WM-Vorbereitung steckt. Schnapp auf ist aber nicht der Einzige, der richtig hyped ist, dass Bruno auf dem Weg nach Bayern ist.
Das war, wie soll ich sagen, das hat unglaubliche Gefühle nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen ausgelöst.
Das ist Tessi Lödermann. Sie ist Ehrenvizepräsidentin beim Deutschen Tierschutzbund Landesverband Bayern und Grünen-Politikerin. Nachdem wir das erste Mal mit ihr telefoniert haben, hat sie uns direkt einen DIN A4-Umschlag mit lauter Unterlagen zu Bruno geschickt. Unter anderem eine Bruno-Gedenkbriefmarke. Darauf steht Braunbär Bruno, in unseren Herzen lebst du weiter.
Tessie Lödermann ist auch Chefin des Tierheims in Garmisch-Partenkirchen, einer Gemeinde nahe der deutsch-österreichischen Grenze. Unsere Kollegin Sabrina Höbel hat sie dort getroffen.
Jetzt können wir es reinkatzen. Haben Sie Katzenallergie?
Nö.
Okay, weil das war
ganz katzenaffin.
Tessie Lödermann ist eine zierliche Frau. Über ihrer gemusterten Strickjacke trägt sie eine lange Kette, an der bärenförmige Anhänger baumeln. Dazu die passenden Ohrringe.
Also Bären haben mich schon immer fasziniert. Ich habe eine Teddybären-Sammlung. Ich habe als Kind immer Steifbären gehabt. Und dann, wie ich so Erwachsener geworden bin und zu fotografieren angefangen habe, war ich also mehrmals in Alaska und in Kanada. Und es war immer mein großer Traum, der dann auch immer wieder in Erfüllung gegangen ist, dass sie Bären, aber auch mal Wölfe vor die Kamera kriege.
Mittlerweile fliegt Lödermann dafür nicht mehr so weit. Aber einmal im Jahr, erzählt sie uns, da geht's zum Bärenfotografieren nach Slowenien. Die Vorstellung damals, dass sie das auch bald in Deutschland machen könnte, quasi vor der eigenen Haustür, war für sie natürlich wahnsinnig aufregend.
Weil ein Bär ist etwas Bezauberndes. Und der zweijährige Bruno, wenn man ein Bild von dem gesehen hat, das war ein wunderschöner, dicker Braunbär mit diesem typischen Schema, diese runden Ohrwürstel, diese runden Augen und dann auch wieder dieses, ein Bär zieht frei durchs Gebirge. Das befriedigt auch bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen wieder so dieses Gefühl von Freiheit, von unberührter Natur.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Bruno ist ja damals noch in Österreich unterwegs. Und viel mehr ist doch nicht über ihn bekannt. Tessie Lödermann jedenfalls ist erstmal euphorisch. Doch schon bald beschleicht sie eine böse Vorahnung.
Aber nachdem ich mich natürlich mit Bären seit Jahrzehnten beschäftige, habe ich mir auch gedacht, hoffentlich benimmt der sich gut und steuert nichts auf.
Ihre Befürchtung kommt nicht von ungefähr. Was wir euch bisher nämlich noch nicht gesagt haben, in Österreich hat Bruno schon was angestellt. Genauer gesagt, er hat dort ein ziemliches Schlachtfeld hinterlassen.
Okay. Die Bilder sind sehr klein, die ich gerade vor mir habe. Ich will das gar nicht in groß sehen. Also vor allem auf dem unteren Bild. Ich kann da gar nichts mehr so richtig erkennen. Was sehe ich denn hier?
Sag mal,
ein gerissenes Tier wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist ein gerissenes Schaf.
Oh Gott, ja, von dem ist auf jeden Fall nicht mehr so viel übrig.
Also man sieht schon, das ist eben kein Kuschelbär in Österreich, sondern das ist ein... Genau, Anne dreht gerade das Bild um. Es ist auf jeden Fall kein Kuschelbär, sondern es ist ein wilder Bär, der halt Hunger hat und sich dementsprechend seine Beute dann holt.
Und Sie fahren morgen?
Morgen fahre ich wieder heim, genau. Ja, ich bin heute, habe eine Freundin da in Wien, bei der kann ich übernachten. Und dann ist es entspannt.
Das Wiener Nachtleben.
Das Wiener Nachtleben, mal schauen. Ich muss morgen direkt wieder...
Also ich sitze im Auto mit Georg Rauer. Er holt mich vom Bahnhof in einem Wiener Vorort ab. Da wohnt er in einem kleinen Haus. Rauer kann mir mehr davon erzählen, was genau Bruno in Österreich alles angestellt hat.
Heute ist Georg Rauer im Ruhestand. Damals, 2006, arbeitet er beim WWF als sogenannter Bärenanwalt. Also als erster Ansprechpartner, wenn ein Bär auf sich aufmerksam macht. Und er ist damals Teil eines ganz speziellen Bären-Expertenteams.
Diese sogenannte Eingreiftruppe, die diesen martialischen Namen bekommen hat, weil es damals gerade eine Eingreiftruppe dann in Bosnien gegeben hat und wir einfach den Namen spaßhalber übernommen haben und der hat sie dann festgesetzt.
Die Expertinnen und Experten aus der Eingreiftruppe beraten die Politik in Österreich zum Umgang mit Bären. Sie entscheiden also nicht selbst, wie man zum Beispiel mit auffälligen Bären umgehen soll, sondern geben nur Empfehlungen ab. So ein bisschen wie Christian Drosten während der Corona-Pandemie. Nur geht's eben um kein Virus, sondern um Bären.
Und Teil dieser Eingreiftruppe ist nicht nur Georg Rauer, sondern auch
Felix Knauer. Ich bin Wildtierökologe an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Arbeite dort im Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie.
Rauer und Knauer. Die zwei österreichischen Bärenexperten werden euch noch öfter im Podcast begegnen. Felix Knauer treffen wir per Videocall.
Genau, ich hab's bei mir auch laufen.
Als ich in Wien war, musste er nämlich gerade los zu einer Forschungsexpedition.
Rauer und Knauer gehören zum harten Kern der Eingreiftruppe. Eigentlich sind da aber noch viel mehr Fachleute involviert. Sie beraten die österreichische Regierung schon seit den 90er Jahren.
Anders als in Deutschland gibt es in Österreich nämlich schon lange, vor dem Jahr 2006, immer mal wieder freilebende Bären.
Und jetzt, Anfang Mai 2006, stehen Rauer und Knauer vor dem wohl verrücktesten Bärenfall aller Zeiten. Bruno. Das wissen sie damals aber natürlich noch nicht.
Das hat diese Beobachtung in Tösens gegeben, in Tirol. Da ist sozusagen zum ersten Mal war klar, dass da ein Bär da ist.
Der Bär hinterlässt nämlich eine Spur der Zerstörung.
Indem er in einen Stall eingedrungen ist und dem Schafe gerissen hat und in der Nähe von Häusern agiert hat. Und also da hat man schon gemerkt, das ist ein auffälliges Tier.
Die Eingreiftruppe muss Bruno erstmal einstufen. Die Frage ist, wie gefährlich ist er eigentlich? Dafür gibt es eine ganz klare Einteilung im sogenannten Bärenmanagementplan. Ich habe mir den mal angeschaut. Man unterscheidet im Wesentlichen zwischen den unauffälligen Bären, den Schadbären und den Risikobären. Von einem unauffälligen Bären bekommt man fast gar nichts mit. Ein Schadbär verursacht Schäden, er reißt zum Beispiel Schafe. Ein Risikobär kommt auch dem Menschen nahe, was potenziell gefährlich werden kann.
Wenn ein Bär also als Risikobär bzw. als sehr gefährlich eingestuft wird, dann geht's ihm im wahrsten Sinne an den Kragen. Die offizielle Empfehlung heißt dann entfernen. Der Bär muss also weg. Sei es durch Einfangen des Tieres, welches dann eingesperrt oder eingeschläfert wird, oder indem er abgeschossen wird.
Laut dem Plan ist Bruno ein Schadbär.
Weil er immer mal wieder Schafe reißt, Bienenstöcke plündert und sich in der Nähe von Siedlungen aufhält.
Die Eingreiftruppe in Österreich stuft ihn als gefährlich ein. Mit der Einstufung droht ihm noch kein Abschuss oder so. Aber die Konsequenz daraus ist trotzdem, Bruno soll den Menschen fernbleiben. Er soll verscheucht werden. Die Experten nennen das Vergrämen.
Mit Schmerzreizen, Beschuss mit Gummigeschossen. Dann haben wir auch noch eine Munition, wo man einen Narkosepfeil ohne Pfeilspitze, aber gefüllt mit Schwarzpulver verschießt, das dann direkt am Körper explodiert.
Das klingt schon ziemlich brutal, oder?
Ja, ist für einen Bären aber nicht weiter tragisch. Durchs Vergrämen soll der Bär sozusagen umerzogen werden. Er soll lernen, sich vom Menschen fernzuhalten.
Also es geht darum, den Bruno zu beeindrucken und zu zeigen, der Mensch ist nicht so harmlos, wie du dir das vorstellst und es kann auch wehtun.
Aber da gibt es einen kleinen Haken.
Um den Bären erfolgreich zu vergrämen, hätte man ihn besennen müssen. Ohne Besennen geht Vergrämen nicht.
Um Bruno zu vergrämen, müssen Rauer und Knauer ihn erstmal besendern, ihm also einen Peilsender anlegen. Und um ihn zu besendern, müssen sie Bruno fangen.
Und Bruno macht es den Experten echt nicht gerade leicht.
Naja, also die Methoden, die wir gehabt haben, war einerseits, dass man Fallen setzt.
Wir hatten bis dahin schon, glaube ich, 6 Bären dann in Österreich gefangen, besendet und vergrämt.
Aber die Notwendigkeit ist, der stellt was an, dort stelle ich meine Fallen, er kommt wieder hin und wenn man Glück hat, ist er dann in der Falle drin.
Aber der ist nie da zurückgekommen, oder zumindest haben wir das nie mitbekommen.
In der Richtung hat er uns keine Chance gegeben, weil er immer weitergezogen ist.
Und deswegen war das für uns auch praktisch unmöglich, den zu fangen. Bei dem Bär, da waren wir echt ratlos.
Das kenne ich auch aus anderen Kriminalfällen. Einige Mörder kommen früher oder später zum Tatort zurück. So ist es laut Experten auch bei Bären. Die fressen nämlich normalerweise mehrere Tage an ihrer Beute.
Wie sich Bären normalerweise verhalten, hilft den Experten im Fall Bruno aber kaum weiter. Bruno ist nicht normal. Er kommt nie zurück zu seiner Beute. Rauer und Knauer kriegen ihn in Österreich deshalb einfach nicht gefangen. Irgendwas stimmt nicht mit diesen Bären.
Die ganze Zeit in Vorarlberg beginnend und dann, wie er da in Tirol das Lechtal hinaufgewandert ist, ist sozusagen mein Bauchweh immer gewachsen. Und immer gefragt, macht das einen Sinn, überhaupt diesen Ratschlag noch zu geben oder jetzt vorzugeben? Wir könnten den Bären sozusagen noch wieder gerade biegen, unter Anführungszeichen.
Die Bärenexperten Rauer und Knauer wollen Bruno sein problematisches Verhalten aufzeigen und abgewöhnen. Praktisch wie bei einer Therapie für Straftäter. Aber der Verbrecher, beziehungsweise in unserem Fall Bruno, der lässt sich nicht darauf ein. Bruno hat in Österreich mindestens 3 Schafe getötet und einige weitere schwer verletzt. Trotzdem heißt ihn der damalige bayerische Umweltminister Schnapp auf.
In Bayern herzlich willkommen.
Und so eine herzliche Einladung, die nimmt Bruno natürlich sehr gerne an.
Also Mitte Mai hat mich dann ein Bekannter angerufen und hat gesagt, Hessi, hast du schon gehört? Der Braunbär ist jetzt bei uns im Landkreis.
Ihr hört hier nochmal Tessi Lödermann, die Tierschützerin mit der Bärenhalskette. In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2006 passiert es. Es ist soweit. Bruno ist da. Zum ersten Mal hinterlässt er Spuren auf deutschem Boden.
Der ist so im Graswang, Ammergebirge, da hat es eine Sichtung gegeben. Und ich weiß, da habe ich richtig Glückshormone gehabt.
Graswang ist nur eine halbe Stunde Autofahrt von Lödermanns Tierheim in Garmisch-Partenkirchen entfernt. Für sie geht jetzt ein Traum in Erfüllung.
Dass in dieser Landschaft plötzlich jetzt die Chance besteht, dass man auf die Spuren eines Bären trifft oder dass man vielleicht sogar sieht, das war schon irgendwie ja, ganz was Besonderes auf einmal.
Spätestens jetzt, etwa 3 Wochen vor dem WM-Eröffnungsspiel gegen Costa Rica, regieren 2 Themen die Schlagzeilen. Die Weltmeisterschaft in Deutschland und Bruno. Oder wie die Münchner TZ schreibt, die mir mein Opa damals vermutlich nach dem Mittagessen auf den Tisch gelegt hat, wilder Bär in Bayern.
Relativ klein daneben verweist die TZ übrigens auf ein Interview mit dem damaligen Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. Bruno verdrängt also sogar das Sommermärchen aus der Zeitung.
Ich habe mich richtig, richtig gefreut und ganz, ganz viele andere Menschen auch.
Nein, wir haben uns alle nicht gefreut, gell? Wir haben uns gedacht, oh Gott, verschon uns vor dieser Plage.
Brigitta Rehgauer war damals nicht sonderlich begeistert, dass nun ein Bär frei in Bayern herumläuft. Sie ist im almwirtschaftlichen Verein und im Bauernverband aktiv. Außerdem ist sie Almbäuerin im Kreis Miesbach. Das ist nicht allzu weit von dem Ort entfernt, an dem Bruno das erste Mal in Deutschland gesichtet wurde.
Wir treffen sie per Videocall. Sie sitzt in einem Raum mit hölzerner Decke, im Hintergrund eine Standuhr. Sieht aus wie eine gemütliche Stube. Wenn sie an die Zeit zurückdenkt, in der Bruno durch Bayern wandert, dann klingt das aber weniger gemütlich.
Am Anfang kann man das ja noch gar nicht so greifen, was das für einen eigenen Betrieb bedeutet. Und wenn man sich dann neu versetzt in die anderen Betriebe und dann sich denkt, oh Gott, wir haben ja auch Schaf, wir haben ja auch Kälber, was wert ist, kommen die davor, wie verhalten sie? Also ja, da waren ja wahnsinnig viele Fragezeichen da.
Brigitta Rehgauer und viele andere Landwirte fragen sich damals, Leute, ja, ist ja gut, dass Bruno da ist, aber sind jetzt unsere Schafe und Kälber in Gefahr?
Die Antwort lautet, ja. Seine ersten Opfer in Deutschland findet Bruno sofort. Er reißt 3 Schafe. Einen Tag später tötet er 2 weitere Schafe und ein Lamm. Dabei verletzt er außerdem ein weiteres Lamm so schwer, dass es geschlachtet werden muss.
Die Selbstverständlichkeit von einem unversehrten Leben für mich und meine Tiere, dieses Gefühl, das ist doch ganz massiv in Frage gestellt und das beinhaltet eine ganz massive Verunsicherung. Auch was die Zukunft von dem Betrieb anbelangt, wie man in Zukunft was gestalten sollte, ob man es überhaupt noch gestalten kann.
Der Bär verunsichert die Bäuerinnen und Bauern. Das versteht auch Tierschützerin Tessi Lödermann.
Klar konnte ich das nachvollziehen. Die haben wirklich Angst gehabt um ihre Herden. Vor allen Dingen, wir haben natürlich bei uns ein anderes System der Beweidung. Also unsere Tiere laufen frei, was aus Tierschutzgründen einfach nur super ist. Besser kann es ein Rind oder ein Schaf oder Ziege gar nicht haben. Aber das ist natürlich eine leichte Beute für die Beutegreifer.
Rinder, Schafe und Ziegen, die auf den Weiden frei durch die Gegend laufen, das ist natürlich super. Blöd für die Landwirte ist nur, Bruno findet das auch super. Für ihn heißt das, Futter, soweit das Bärenauge reicht.
Tessi Lödermann hätte sich damals gewünscht, dass sich Bruno einfach etwas mehr zurückhält.
Warum muss ausgerechnet der Bruno, den ich so ins Herz geschlossen habe, warum muss ausgerechnet er als erster Bär, der wieder kommt, jeden Tag Schaden anrichten und damit einfach ein ganz schlechtes Licht auf die Braunbären werfen und allen Bären, die nachkommen, schon mal einen Bärendienst erweisen?
Der ein oder andere Städter denkt jetzt vielleicht, naja, der Bär tut halt das, was ein Bär so tut. Er hat Hunger und dann holt er sich seine Beute. Ist doch jetzt nichts dabei.
Naja, ich darf jetzt dem vorrechnen, wie viel Fleisch der braucht in der Woche und dass das außerdem ein grausamer Tod ist. Dass es eben wesentlich mehr Auswirkungen hat, nämlich die Schafe sind nicht blöd.
Brigitta Rehgauer erklärt uns, dass es in Schafherden sogenannte Leitschafe gibt. Sie führen die Herde an und können relativ alt werden. Rehgauer erzählt von einer Herde, die Bruno damals angegriffen hat. Dieser Angriff hat eine Art Trauma bei den Leitschafen verursacht. Es wurden immerhin Mitglieder ihrer Herde getötet. Sie haben die Stelle, an der der Angriff von Bruno passiert ist, noch Jahre später gemieden.
Die gingen jetzt schon langsam wieder hin. Nach 15 Jahren oder noch über 15, also seit ein paar Jahren, die haben 15 Jahre gebraucht, bis halt die letzten alten Schafe, aber die geben ja das Wissen wieder weiter und die anderen wissen ja gar nicht, warum gehen wir da nicht hin, aber da gehen wir nicht hin. Aber das ist ja ein kollektives Gedächtnis, das so eine Herde hat.
Es war damals eine schwierige Situation für die Landwirte. Laut Regauer haben sie sich von Behörden, Ministerien und der Regierung alleingelassen gefühlt. Darüber wollen wir gerne auch mit dem damaligen bayerischen Umweltminister Schnapp aufsprechen. Er ist heute nicht mehr in der Politik aktiv, sondern arbeitet als Rechtsanwalt. Zu unserer Anfrage hat er sich aber nicht geäußert.
Unser Wunsch war auf alle Fälle, dass man den betäubt und wegbringt.
Manche Landwirte haben damals auch noch deutlichere Worte gewählt, was mit Bruno passieren soll. Das zeigen Archivaufnahmen, die wir gefunden haben.
Die, wenn er erwischt hätte, auf den war ich losgegangen mit dem Riegel, das sage ich gleich schon. Der gehört der Schossen, gell?
Dieser Bauer hier sagt zum Beispiel, ich übersetze mal, ich wäre auf Bruno losgegangen, wenn ich ihn erwischt hätte. Und dass er erschossen gehört.
Einen Abschuss verlangt auch dieser Schäfer.
Von die Schäfer aus der Schießen.
Brigitta Regauer ist Almbäuerin. Natürlich macht sie sich Sorgen um ihre Tiere. Aber die sind nicht mal ihre größte Sorge.
Wir haben da junge Mädels um, als Almpersonal. In den Hütten, da hat es noch kein Handy gegeben damals da oben. Und also das war eigentlich viel, viel mehr unsere Angst, dass den Leuten da oben was passiert.
Brigitta Regauer sorgt sich noch viel mehr um ihre Angestellten, die auf der Alm arbeiten. Wenn Bruno da oben in den Bergen vorbeispaziert und sie überrascht, dann haben sie keine Chance, noch rechtzeitig Hilfe zu holen. Handys gibt's da oben damals noch keine.
Fassen wir also mal zusammen. Bruno kommt nach Deutschland, nachdem er sich in Österreich schon ganz schön aufgeführt hat. Ein freilaufender Bär, das macht einigen Menschen wie die Tierschützerin Tessie Lödermann erstmal glücklich. Andere, wie Almbäuerin Brigitta Regauer, machen sich nach den vielen gerissenen Schafen Sorgen um ihren Betrieb, ihre Tiere und vor allem um ihre Mitarbeitenden.
Es bilden sich also zwei Lager. Ein Lager, das sagt, Bruno, das ist ein kleiner süßer Teddybär. Und ein Lager, das sagt, Bruno ist ein gefährliches Monster.
Zu diesem Zeitpunkt, also ein paar Tage, nachdem Bruno deutschen Boden betreten hat, ist der Bär aber noch keinem Menschen zu nahe gekommen.
Bis jetzt.
Im bayerischen Umweltministerium sollen wir am Montagvormittag die Expertenkommission treffen. Hinter verschlossenen Türen tagen Vertreter von Ministerien mit Tierschützern und Bärenanwälten. Ab und zu bringt jemand neue Meldungen in den Konferenzraum. Die Sitzung dauert viel länger als geplant.
Ihr hört hier einen alten Bericht über eine Pressekonferenz in München. Es ist der 22. Mai 2006. Die Journalisten warten schon eine ganze Weile darauf, mit der Expertenkommission sprechen zu können. Deren Mitglieder kennen wir schon.
Genau an dem Tag war diese Pressekonferenz angesagt.
Pressekonferenz in München.
Georg Rauer und Felix Knauer aus der Eingreiftruppe.
Rauer und Knauer haben ja bereits die österreichische Politik im Fall Bruno beraten. Mittlerweile sind sie auch für die bayerische Regierung tätig. Vor allem für das Umweltministerium von Werner Schnapp auf. Der will in dieser Pressekonferenz eigentlich vor den Medien verkünden.
Ja, dass jetzt sozusagen die Eingreiftruppe in Bayern aktiv ist und dass wir den Bären fangen und vergrämen wollen und so. Aber das Prinzip, weil der Bär willkommen ist. Und das ist ganz toll, ist, dass der Bär auch, also nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren jetzt, nach Bayern auch ein Bär.
170.
Ja. Ich glaube nicht. Ne?
Also eine positive Nachricht. Der Bär ist weiterhin in Bayern willkommen.
Bevor aber die Pressekonferenz startet, gibt's noch ein vertrauliches Gespräch. Ein vertrauliches Gespräch zwischen den Experten Rauer und Knauer und dem Umweltminister Werner Schnapp auf.
In einem Vorgespräch und wir waren zu dritt.
Wo das auch besprochen werden hätte sollen und wo eben der Schnapper sich informiert hat.
Rauer und Knauer sitzen mit dem Umweltminister zusammen und reden, bis sie plötzlich unterbrochen werden.
Und da kam der Anruf rein.
Im Ministerium klingelt das Telefon. Ein Anruf aus Greinau, einer Gemeinde in der Nähe der bayerisch-österreichischen Grenze, rund 100 Kilometer von München entfernt. Genau dort habe in der Nacht der Bär zugeschlagen. Aber dieser Angriff ist anders als die Schafrisse davor.
Wie anders der Angriff in Greinau war und warum er so wichtig ist, das wollten wir selbst erleben. Also sind wir nach Greinau gefahren.
Oh, das ist eine Kulisse. Krass.
hört hier wieder unsere Kollegin Sabrina. Sie besucht in Greinau Karl Walter. Er hat ein Haus, das steht in einer Wohnsiedlung. Von dort aus hat man die perfekte Sicht auf die Zugspitze.
Vielleicht ist auch Bruno wegen der schönen Aussicht nach Greinau gekommen. Damals, im Mai 2006. Vermutlich eher nicht. Aber fest steht, Bruno ist jetzt dort, direkt vor Karl Walters Haus.
Bestes Wissen, wo er reist, oder? Fangen wir von vorne an.
Karl Walter trägt eine graue Strickjacke mit silbernen Knöpfen und einen schwarzen Filzhut mit einer Holzblume dran. Er geht zu seinem Schuppen. Der steht nur wenige Meter von seinem Haus entfernt. Daneben fließt ein kleiner Bach.
Bis dort hinten war der Hühnerstall. Und da ist er neu. So wie wir mir den Garten die Lärf machen, so hat der da den ganzen Dings da rausgerissen.
Der Schuppen war also früher ein Hühnerstall. Und in den ist Bruno eingebrochen. Und den Zaun aufzubrechen, das war für ihn ganz einfach. So einfach, wie wenn wir eine Gartentür aufmachen.
Ich hab nichts gehört. Also ich habe noch Fernsehen geschaut, gell? Ich sag mal so.
Als Bruno seinen Gartenzaun zerlegt, mitten in der Nacht, sitzt Karl Walter drinnen im Haus vorm Fernseher. Was draußen abgeht, kriegt er überhaupt nicht mit.
Erst am nächsten Morgen bemerkt jemand das Ausmaß des Angriffs. Und zwar Walters Enkel Franco. Der war damals noch Teenager.
Also ich bin eigentlich ganz normal aufgewacht, das war halt ein Schultag. Und bin hoch, hab gefrühstückt. Und als ich aus dem Haus raus bin, Richtung Bus, habe ich halt Federn im Hof gesehen. Und dann, ja, das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Weil die waren überall verteilt, von der Garage bis vorne in die Einfahrt. Und dann bin ich halt ums Eck und dann habe ich halt sofort gesehen, dass da ein Riesenloch im Hühnerstall ist von außen. Und dann hat es bei mir schon Klick gemacht und ich habe irgendwie gemerkt, so, ich glaube, der Bruno war da.
Er findet im Hof sogar ein paar Blutstropfen, erzählt Franco. Er weiß gar nicht so richtig, damit umzugehen.
Ja, keine Ahnung, das habe ich mir gedacht.
Du bist zu mir nahe und hast gesagt, Opa, ich glaube, bei uns war der Bär da.
Also,
du hast so richtig schrien, aufgeregt.
Ich war ein bisschen schockiert so, also ich konnte halt selber jetzt nicht so genau fassen, ob das jetzt wirklich echt ist oder nicht.
Brunos blutige Bilanz in der Nacht, 10 tote Hühner und Tauben. Karl Walters Stall sieht aus wie ein Schlachtfeld. Und der steht mitten in der Wohnsiedlung.
Das hat man schon leid da. Sehr sogar.
Ohne Ton.
Nach einer Stunde warten dürfen wir doch noch ein paar Aufnahmen machen.
Zurück in München, bei der Pressekonferenz im Umweltministerium. Hier will Minister Schnappauf ja eigentlich gleich verkünden, dass Bruno weiterhin willkommen ist in Bayern. Ihr hört hier nochmal den Bericht von damals.
Die Atmosphäre ist gespannt. Keine Interviews. Die Situation habe eine völlig neue Wendung genommen.
Diese völlig neue Wendung ist Brunos Angriff in Greinau. Was er da gestern Nacht angestellt hat, davon haben Rau und Knauer gerade am Telefon erfahren.
Da haben wir gesagt, wir haben da jetzt eine Meldung aus Greinau. Das geht so nicht. Das war richtig mitten im Siedlungsgebiet. Der Kogel, den er da geschlagen hat, der liegt vor der Haustür. Der war 3 Meter vor der Haustür liegen. Ja.
So nah am Menschen war Bruno bisher noch nie.
Das ist dann schon eine Steigerungsstufe, nicht?
Ich meine, man muss sich das Ganze mal vorstellen. In nicht mal 3 Wochen findet das WM-Eröffnungsspiel in München statt. Ein Hochsicherheitsevent. Bayern muss sicher sein. Und keine 100 Kilometer weiter läuft ein wild gewordener Bär mitten durch ein Wohngebiet.
Es ist erst 4 Tage her, dass der Umweltminister Bruno in Bayern willkommen geheißen hat. Das war ja, als Bruno noch in Österreich war. Jetzt ist Bruno seit etwa 3 Tagen in Deutschland und randaliert erstmal in einer Siedlung. Die Experten müssen die Situation komplett neu bewerten. Wie sollen sie mit Bruno umgehen? Und welche Maßnahmen empfehlen sie Schnappauf?
Um das zu entscheiden, gibt es ja ein schlaues Dokument, den Bärenmanagementplan. Der regelt, wie mit wilden Bären umgegangen wird. Und laut dem Plan ist der Fall klar. Die Aktion in Greinau, so nah wie er den Menschen dort gekommen ist, dazu der Fakt, dass der Bär sich nicht vergrämen lässt, das würde Bruno vom Schad zum Risikobären machen. Stufe sehr gefährlich. Und laut dem Plan gibt es dann nur eine Konsequenz.
Entfernen.
Das heißt konkret, der Bär muss weg.
Um einen Bären wegzubekommen, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Eine ist fangen. Bruno zu fangen hat aber ja schon in Österreich 0 geklappt. Rauer und Knauer sind an ihm verzweifelt. Also bleibt eigentlich nur noch die zweite Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass Bruno bald weg ist. Ihn abschießen.
Aber können Rauer und Knauer das wirklich bringen? Brunos Tötung empfehlen? Immerhin geht es hier um Bruno, den so viele Deutsche schon ins Herz geschlossen haben. Und für Schnappauf wäre es eine 180-Grad-Wende, nachdem er Bruno so herzlich empfangen hat.
Was hättest du an deren Stelle gemacht?
Oh, das ist jetzt aber eine richtig große Frage, die du mir an der Stelle stellst. Ich finde, man muss natürlich auch immer mitbedenken, ja, es ist noch nichts passiert, aber heißt das automatisch, dass man noch nicht handeln darf oder handeln muss? Also muss erst etwas Schlimmes passieren, und damit meine ich jetzt in dem Fall, dass ein Mensch angegriffen wird, verletzt wird oder vielleicht sogar dabei getötet wird, muss das erst passieren, bis die Experten sagen, so, jetzt ist es ein Risikobär. Was denkst du darüber?
Ja, also ich weiß, was der 10-jährige Dennis gesagt hätte.
Der hätte gesagt, bitte lasst meinen Bären in Ruhe.
Richtig, ich hätte gesagt, hä, der hat doch nichts gemacht. Also der hat Hühner umgebracht. Heute würde ich sagen, ja, man muss dran denken, was könnte passieren und was passiert, wenn der gerade seine Hühner füttern will, wenn der Bär kommt. Ne? Also das war jetzt einfach Zufall, dass der nicht draußen bei seinen Hühnern war.
Das Schicksal von Bruno liegt nun in den Händen von Rauer und Knauer. Es geht um Leben und Tod. Was sie Umweltminister Schnappauf gleich empfehlen, wird großes Gewicht haben.
Klar, Bruno ist den Menschen in Greinau wirklich sehr nahe gekommen. Das hätte extrem gefährlich werden können. Der Bärenmanagementplan ist eindeutig, was jetzt passieren muss. Aber Rauer und Knauer ist auch klar, was abgehen wird, wenn sie empfehlen, Bruno muss jetzt abgeschossen werden.
Wenn man das jetzt verkündet, dann ist das mal, wird das noch größere Wogen schlagen. Und das ist etwas, was sozusagen entgegen der Erwartungshaltung jetzt ist. Also dessen war man sich natürlich bewusst.
Schließlich treffen die Experten eine Entscheidung und geben ihre Empfehlungen an Minister Schnappauf ab.
Und der tritt dann vor die Presse. Vor Werner Schnappauf sind etliche Mikrofone aufgestellt. Eins ist klar, was er jetzt verkündet, wird alles verändern.
In der nächsten Folge von Wild Crimes.
Und dann hat auch interessanterweise der Bär dann das Verhalten doch deutlich geändert.
Ich habe dann versucht, mich hinter einem Baum zu verstecken.
Wer jedoch den tödlichen Schuss auf Bruno abgefeuert hat, ist und bleibt ein Geheimnis.
Glauben Sie, Sie wissen's?
Ich habe Ihnen meinen Namen gesagt, den ich jetzt nicht sage.
Das war Ein Bär zu Gast bei Freunden. Die erste Folge von Wild Crimes, Jagd auf Bruno.
Wenn's euch gefallen hat, dann empfehlt uns am besten Leuten, die True Crime lieben. Oder lasst uns eine gute Bewertung da.
Wild Crimes ist ein Podcast von Julius Bretzel, Sabrina Höbel, Rebecca Markthaler und uns beiden, Dennis Müller
und Anne Luckmann. Regie Susi Weichselbaumer.
Ton und Technik Dagmar Petrus und Roland Böhm.
Sounddesign Christoph Brandner.
Redaktion Angelika Nörr und Eva Lell.
Formatentwicklung Anna Ellmann und Jasmin Körber.
Dramaturgische Beratung BR Storyteam.
Formatidee Benedikt Angermeier.
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Hey, hier ist nochmal Dennis. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Im Sommer 1997 verschwindet eine hochschwangere Frau. Maike aus Legebruch in Brandenburg. Ihr Ex-Freund und dessen Mutter werden wegen Mordes verurteilt. Aber Jahre später soll der Prozess neu beginnen. Ein Wiederaufnahmeverfahren wurde beantragt. Warum und mit welchen Aussichten? Darum geht es in ARD Crime Time. Der True Crime Podcast beleuchtet diesen Fall und seine aktuellen Entwicklungen in der Folge Mörderisches Duo, eine Schwangere verschwindet spurlos. Werbefrei in der ARD Audiothek und in allen anderen Apps, wo es etwas zum Hören gibt.
Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.